heute geht's um Ruth. Mal schauen, ob ich meine Sachen noch sortieren kann. Wer weiß denn, wann Ruth erzählt war, wann Ruth und Naomi gelebt haben?
Nach der babylonischen
Gefangenschaft. Nein. Genau. Also das Buch kommt nach den Richtern. Es ereignete sich aber zur Zeit der Richter. Das lesen wir im ersten Satz. Genau, um da ein bisschen einzutauchen, wollte ich euch mal kurz skizzieren, was das für eine Zeit war. Wenn man sich die Richter durchliest, merkt man, dass es immer so Abphasen gab und Downphasen, Up und Down und Up und Down, je nachdem, wie sie die Beziehung zu Gott gepflegt haben, ob sie Gott gehorcht haben oder nicht. Und je nachdem ging es ihnen gut. Wenn sie bei Gott waren, ging es ihnen gut, und wenn sie nicht bei Gott waren, kamen die Feinde, und dann gab es auch schnell mal eine Hungersnot, weil sie kein Essen mehr hatten. Und interessant fand ich auch, du kannst mal die nächste, genau, ich lese mal kurz vor. Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde, weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech. Und die Frau Naomi, die Söhne waren Mahlon und Kilion, die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech, und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Genau, das sind so die ersten zwei oder drei Verse. Genau. Und jetzt noch die nächste Folie. Genau, das fand ich ganz spannend. Nochmal ein bisschen auf die Richter zurück. Gott hat dem Volk Israel gesagt, Juda soll vorangehen. Also Juda soll eigentlich ein bisschen die Führung übernehmen über das Volk ein bisschen. Und dann gab es immer diese Up- und Down-Phasen, aber Volk hat sich trotzdem immer weiter von Gott entfernt. Und wenn man ganz am Ende der Richterzeit liest, denkt man sich, was geht hier eigentlich ab? Also die Umstände waren ähnlich wie bei Sodom und Gomorra. Also wenn man die letzten Geschichten liest, wo die einen Völker einfach ihre Frauen auf einen Weg geschickt haben und geplant haben, dass ein anderer Volksstamm die dann überfallen und verschleppen und mitnehmen dürfen, nur dass sie weiter Söhne zeugen, also ein bisschen wirr. Und auch die Richter haben sich örtlich von Juda entfernt. Der erste Richter Othniel, der war noch in Juda, der zweite Richter Ehud, der war in Benjamin, dann Deborah in Ephraim, Gideon und Tola in Issachar, dann in Manasse, Jair und ganz oben dann am Schluss Simson. Ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass Gott dann nochmal so einen kleinen Hinweis gibt, wo sich Israel in der Richterzeit hinbewegt hat. Nämlich weg von Gott. Und dann kommt Ruth. Und Ruth spielt in der Richterzeit und hat trotzdem ein eigenes Buch. Und da dreht Gott die Geschichte um. Und das werden wir heute und in einer Woche ein bisschen uns näher anschauen. Genau. Also wir lesen, es war eine Hungersnot da. Da merkt man schon, Israel war wahrscheinlich wieder von Jesus, von Gott weggelaufen. Und Elimelech macht sich auch aus dem Staub. Genau, Elimelech haben wir gelesen, du kannst vielleicht nochmal eins zurückgehen. Er war ein Ephratiter. Er hat in Bethlehem gewohnt, das heißt übersetzt Haus des Brotes. In Ruth 1,21 lesen wir, dass Naomi reich ausgezogen war. Das heißt, er war eigentlich auch ein reicher Mann gewesen, eine reiche Familie. Und sein Name heißt: Mein Gott ist König. Und er zieht aus Israel in dem verheißenen Land. Der eigentlich im Haus des Brotes lebt, der eigentlich vielleicht andere unterstützen hätte sollen, sagt: Okay, hier ist Hungersnot, wenn ich bleibe, dann werde ich arm. Ich hau mal ab lieber. Und es geht hier nicht darum, dass man nicht aus dem Land ausreisen darf, nicht als Flüchtling irgendwo weggehen darf, sondern es geht darum, dass Gott für Elimelech und die Familie, für Juda, Israel als Ort geplant hat, wo sie leben sollen und ihnen dieses Land verheißen haben. Und dieses Land verlassen sie. Und es geht noch weiter. Sie verlassen es nicht nur, sondern in Vers 2 steht: Und sie blieben dort wohnen. Elimelech traf eine Entscheidung, nicht nur zu flüchten aus dem Land, sondern dort zu wohnen. Ich mal so kurz zu sagen: Hey, okay, ich mache das mal ganz kurz, ich mache hier mal eine Notlüge oder so, oder ich lese mal heute mal nicht die Bibel, sondern er hat gemerkt: Okay, eigentlich lebt sich auch in Moab, im Land, wo man nicht Gott geehrt hat. Und dann hat er gesagt: Ach, es lebt sich eigentlich da ganz gut, dann bleibe ich halt da. Kurz mal noch Instagram durchscrollen, nur noch ganz kurz. Ups, eine Stunde schon um. Nicht irgendwie mal Gottes Gegenwart suchen und dann vielleicht doch die ganze Woche nicht Gottes Gegenwart suchen. Elimelech hat diese Entscheidung getroffen, in diesen schlechten Gewohnheiten drin zu bleiben, weg von Gottes Gegenwart zu bleiben. Wo ist vielleicht unser Moab? Wo bleiben wir vielleicht in schlechten Gewohnheiten drin, Sünde? Oder wo wissen wir eigentlich, haben wir da was, wo wir zu Gott geben müssten, aber wir bleiben lieber weg von Gott. Suchen seine Gegenwart nicht. Wir sind eigentlich bestimmt, in Gottes Gegenwart zu wohnen, in seinem Land, wo er uns haben will, nah bei ihm zu sein. Ein Junge auf dem Camp, wenn man ihn aufgefordert hat, irgendwie zu machen oder so, hat er mal immer öfter mal gesagt: Nur noch kurz das machen. Und wenn du nicht bei ihm geblieben bist und ihn wirklich aufgefordert hast, dann hast du den Jungen nicht bei der Arbeit gesehen. Oder höchstwahrscheinlich nicht. Wo wird aus einem Kurz mal was Langes? Wo wir weg von Gott bleiben? Gott hat echt das Beste für uns vorbereitet. Auch wenn es nicht immer rosig ist. aber trotzdem, er hat das Beste für uns vorbereitet. Und Elimelech entscheidet sich, in Moab zu bleiben, nicht bei Gott. Und er stirbt. Und seine Söhne nahmen sich moabitische Frauen. Wir kommen jetzt in Vers 3. Um da nochmal ganz kurz auf moabitische Frauen zurückzukommen. Da brauche ich dann zwei Teens. Es wäre cool, wenn ich zwei Teens vorkommen könnten. Ich will da kurz was zeigen. Ihr könnt euch kurz überlegen, ich werde noch eine Sache kurz vorher sagen. Genau, moabitische Frauen, die sind in der Geschichte Israels nicht gut angekommen, sage ich mal so. Es gibt eine Geschichte in Mose, dass Balak, ein Moabiter, die Israel gerne verfluchen hätte wollen, und da hat der Bileam organisiert. Der Bileam war der Typ, der mit dem sprechenden Esel unterwegs war und dann doch nicht Israel verflucht hat, sondern es gesegnet hat, weil er nur das sagen konnte, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dann hat er Bileam aber trotzdem dem Balak diesen Tipp gegeben: Hey, gib doch den israelitischen Frauen deine Töchter, oder gib Israel, dem Volk Israel, deine Töchter, und da, deine Töchter werden Israel verführen. Und so war es auch. Israel wurde durch die moabitischen Frauen verführt, und es zieht sich durch ganz Israel durch. Salomo hatte moabitische Frauen und wurde da weggezogen von Gott, aber auch bei Esther und Nehemiah sieht man, dass sie das Potenzial hatten, Israel wegzuziehen von Gott. Und ich mache kurz diesen Schlenker weg, weil ich es einfach wichtig finde, das zu sagen. Viele Gesetze im Alten Testament haben nicht mehr den Stellenwert im Neuen Testament, zum Beispiel irgendwelche Opfer zu bringen. Aber Menschen, also eine Frau zu heiraten oder einen Mann zu heiraten, der Gott nicht kennt, das ist immer noch extrem wichtig. Und in 2. Korinther vergleicht des Paulus mit einem Joch, das beide tragen. Und da Sarah und Luisa, Und ich habe leider kein Joch dabei, aber ich habe ein Gespann dabei. Und ihr dürft das mal. Genau. Und die Bibel oder der Glaube ist die Basis in unserem Leben. Es ist nicht nur ein Hobby, es ist wirklich die Basis. Und wenn zwei Menschen an Gott glauben, dann sind sie wie dieses Gespann. Und wenn sie vorwärts gehen, dann haben sie viel mehr Power. Jetzt dürft ihr mal ziehen und laufen. Mehr. Ja, genau, also sie haben das ist rausgerutscht. Okay. Sie haben auf jeden Fall einiges an Power. Aber es ist gar nicht so schlecht, wenn das eine gerade abgerissen ist, weil das brauchen wir jetzt eh nicht wirklich. So, jetzt darf einer mal wieder dieses Ding nehmen. Und läuft aber auch mit, aber hat es nicht auf Spannung. Okay, du darfst mal ziehen, Sarah. Sarah ist trotzdem halt stark. Ne? Aber man merkt schon, ich, muss gar nicht mehr so alt sein. Das ist, wenn der Mann oder die Frau den Glauben vom Partner toleriert und sagt, hey, ich respektiere das. Sie geht vielleicht langsam mit. Aber man merkt, sie haben nicht mehr so die Power. Und jetzt gibt es noch das Dritte, wenn du in die andere Richtung ziehst, Luisa. Genau, ihr könnt einfach mal ziehen. Schauen, ob die Sarah mich wegbekommt. Also hier muss ich eigentlich gar nicht mehr ziehen. Ja, das soll ich, will ich einfach da verdeutlichen. Hey, manche Gesetze sind nicht mehr so von relevant, aber dass wir, wenn wir eine Beziehung eingehen mit einem nichtgläubigen Partner, dann werden wir nicht mehr die Power haben im Leben und manches wird nicht mehr funktionieren, manches wird nicht mehr vorangehen. Und Paulus schreibt, hey, wenn ihr in einer Beziehung seid und der Mann oder die Frau das in Ordnung findet, dann bleibt bei dem Mann, seid ihm treu. Aber wenn ihr die Entscheidung noch vor euch habt an die junge Generation, dann überlegt euch das echt richtig gut, wen ihr heiratet. Genau, und wo ihr eine Beziehung eingeht. Genau, das einfach mal so ganz kurz. Vielen Dank, dass ihr das so gut vorgeführt habt. Genau. So. Also 2. Korinther 6, Vers 14, wer es nochmal nachlesen will, es geht nicht speziell um Ehe dort, aber es geht um eine Verbindung zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Genau. So, wir haben die ersten 4 Verse von Ruth geschafft. Ich will heute die ersten 2 Kapitel machen, also ihr könnt euch auf heute Abend um 23 Uhr einstellen. Ich meine, ich werde jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Okay, die Kinder von Naomi und Elimelech nahmen sich moabitische Frauen und starben dann auch. Und Naomi war richtig fertig und entschließt sich letztendlich, doch wieder zurückzukehren. Und dieses Zurückkehren kommt in diesem Kapitel 9-mal vor. Das ist so der Schwerpunkt in diesem Kapitel. Naomi kehrt zurück ins verheißene Land. Und das ist die coole Botschaft. Wir können jederzeit zurückkehren zu Gott, egal was wir gemacht haben. Wir können zu Gott zurückkehren. Und vielleicht werden wir nicht puff, den Segen erleben, aber wir werden einen Unterschied merken. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Naomi kehrt sich ab von diesen falschen Gewohnheiten, von dem Land, wo auch falsche Götter verehrt wurden. Und sie ist noch ein bisschen, oder was heißt bisschen, sie ist noch echt sauer auf Gott, dass Gott ihr echt alles genommen hat. Aber sie kehrt trotzdem um. Und die Schwiegertöchter mit ihnen. Ja. Und sie sagt zu ihren Schwiegertöchtern, hey, ich kann euch eigentlich nichts geben. Und auch ihr als moabitischen Frauen oder Witwen werdet wahrscheinlich in meinem Land keinen weiteren Mann finden. Und ja, ihr werdet da nicht zur Ruhe kommen. Auch eine interessante Stelle, ihr werdet nicht zur Ruhe kommen. Dort, wenn ihr für eine Frau war es dort enorm wichtig, dass sie einen Mann hatte. Das bedeutet irgendwie Sicherheit, das bedeutet auch Zukunft. Und Naomi sagt zu ihren Schwiegertöchtern, hey, das werdet ihr wahrscheinlich nicht finden, wenn ihr mir folgt. Und deswegen kehrt lieber um und sucht euch einen Mann in eurem Land. Heute ist es vielleicht manchmal als Single, merkt man das auch, dass man vielleicht auch ein bisschen Unruhe hat oder ja, einen Wunsch hat nach einem Partner und so. Und Gott sagt eigentlich, hey, ich will dir die Ruhe geben. Und damals war das noch viel, viel wichtiger, dass eine Frau einen Mann hat. Genau. Und schlussendlich kehrt auch eine dieser Schwiegertöchter um. Aber Naomi bleibt. Und sie bleibt, obwohl sie das weiß, dass sie vielleicht keinen Mann mehr haben wird. Obwohl sie weiß, okay, sie wird für immer Witwe sein. Und obwohl sie weiß, oder obwohl sie wahrscheinlich weiß, dass Naomi nicht so, ja, sie nicht so freundlich empfangen hat. Es gibt einen Vers, der steht in vielen Übersetzungen, mein Los ist zu bitter für euch. Und da klagt sie, dass Gott ihr echt ein schweres Los gegeben hat. Diesen Satz kann man auch übersetzen mit mir ist bitter durch euch, weil sie erkennen, dass dieses Gericht durch diese moabitischen Frauen auf sie gekommen ist, oder sie denkt das auf jeden Fall. Und das sagt sie Ruth entgegen. Aber Ruth lässt sich davon nicht einschüchtern, sondern bringt diesen krassen Satz. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich und auch da will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Was für eine krasse Loyalität zeigt da Ruth gegenüber Naomi. Wo sie sich voll zu ihr stellt und sagt, hey, mein Gott ist dein Gott und dein Volk ist mein Volk und nur der Tod kann mich scheiden. Und hier möchte ich auf eine andere Sichtweise von Ruth eingehen, die ich auch ab und zu noch erwähnen wird, die prophetische Sicht auf das Buch Ruth. Es ist nicht nur eine Geschichte, sondern bestimmte Personen stehen für bestimmte Völker. Und zwar Naomi steht eigentlich fürs Christentum. Und Ruth steht fürs Christentum und Naomi steht fürs Judentum. Und eigentlich ist Ruth ein Vorbild für uns in dieser Sicht oder in dieser Beziehung zum Judentum oder zu den Juden. Ruth zeigt krasse Loyalität zu Naomi und wir als Christen sollten eigentlich auch hinter den Juden stehen oder hinter dem jüdischen Volk. Wir müssen nicht alles gutheißen, was sie machen. Aber wir sollten trotzdem einstehen, für sie da sein. Und auch wenn sie das nicht erwidern, meine Mama war öfter schon in Israel und sie merkt, dass es langsam oder dass es immer mehr kippt. Früher, vor 30, 40 Jahren, hatten die Juden die Hilfe von Christen noch nicht so krass angenommen. Aber sie war jetzt vor paar Wochen oder Monaten da, um zu helfen, und man hat gemerkt, sie nehmen die Hilfe von Christen an. Und auch in der Geschichte von Ruth merkt man einen Wandel von der Beziehung zwischen der Schwiegertochter und Naomi. Und Ruth ist da ist echt ein Vorbild für uns da in der Beziehung zu den Juden. Genau, wie ist unsere Einstellung zu Juden? Na, wir können noch weitermachen, was kommt da? Genau, das habe ich jetzt einfach übersprungen. Genau. Und ein zweiter. Ja. Noch eins. Genau, sie tut sich absolut mit Naomi identifizieren, steht echt voll hinter ihr, egal was kommt. Was für ein krasses Dahinterstehen, finde ich. Genau, was kommt danach? Kommt danach was? Genau, wir kommen zum Kapitel 2, das wird jetzt schneller werden, glaube ich. Ich will dann nur noch einen groben Überblick geben. Ruth übernimmt die Initiative und sagt, hey, Naomi, lass mich Ehren lesen. Das war damals als Gesetz, dass man die Witwen eine Nachlese betreiben hat lassen. Und so konnten die sich ein bisschen ernähren. Also sie sind hinter den Leuten, die Ehren aufgelesen haben, nachgegangen und hat eine Nachlese gemacht. Und zufälligerweise trifft Ruth auf das Feld von Boas. Ganz zufälligerweise. Ganz interessant, Gott wird in Ruth gar nicht so oft erwähnt. Ab und zu von Naomi, aber er selbst tritt gar nicht so krass in Kraft. Und trotzdem muss man sagen, Gott hat seine Finger im Spiel. Vielleicht ist das ja auch in unserem Leben so. Vielleicht denkst du, hey, das war jetzt Zufall. Oder Gott hat seine Finger im Spiel. Genau. Und Ruth macht Nachlese und empfängt krasse Barmherzigkeit von Boaz, dem das Feld gehört, der dann sagt, hey, ich sehe dich und du hast krasse Loyalität zu Naomi gezeigt. Ich will dir danken dafür. Und du sollst nicht auf andere Felder gehen und ich sage meinen Erntehelferleuten, die sollen dich nicht antasten. Das war auch nicht ungefährlich, dass sie da Nachlese betrieben hat als Witwe und als Frau. Aber Boas hat seinen Schutz über diese Frau, über Ruth gestellt und hat sogar zu diesen Erntehelfern gesagt, hey, lasst mal was liegen, lasst mal was da für die Ruth, dass sie wirklich viel einsammelt. Und bei der Mittagspause, hey, du darfst von meinem Brot essen und was trinken. Und es ist so krass, was Ruth da für Gnade und Großzügigkeit von Boas geschenkt bekommt. Und sie wird satt in der Mittagspause und hat noch was von der Mittagspause übrig und kommt damit zu Naomi zurück. Und sie ist völlig baff und sagt, hey, was ist denn da passiert? Wo hast du gearbeitet? Und sie erzählt es, hey, ich war auf dem Feld von Boas und Naomi schöpft auf einmal Hoffnung, weil sie weiß, Boas ist ein Verwandter von Elimelech und ein Löser. Darauf gehe ich jetzt gar nicht so krass ein, was das bedeutet. Aber das ist eigentlich das gleiche Wort wie Erlöser. Boas ist der Erlöser. Und Boas ist prophetisch gesehen auch ein Bild für Jesus. Jesus ist unser Erlöser. Und Boas Ja, und Ruth und Naomi schöpfen wieder Hoffnung durch diesen Boas. Und man merkt, dass da auch wieder ein Schritt zusammenkommt, was zusammengehört, dass Ruth und Naomi wieder miteinander sprechen. Genau, also Ruth hat Naomi krasse Loyalität und hinter ihr stehen gezeigt und das wird belohnt. Und das sehen wir auch öfter in der Bibel. Wenn wir Israel segnen, dann werden wir auch gesegnet dadurch. Und wenn wir den Augapfel Gottes antasten, Israel antasten, dann geht es uns nicht so gut. Genau, das war so grob mal die ersten zwei Kapitel. Es kommt, glaube ich, noch eine kurze Zusammenfassung. Ihr könnt selber mal reinlesen, vielleicht lest schon mal vor in das Kapitel 3 und 4, damit ihr den Background habt, wenn es nächste Woche weitergeht. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich wollte nicht zu viel vorausnehmen. Genau. Ich habe einfach noch drei Punkte aufgeschrieben, die ihr mitnehmen dürft. Hey, wir sind berufen, in Gottes Gegenwart zu leben. Und wie Elimelech eigentlich im Land berufen war. Er hatte eine Berufung, im Land Israel zu wohnen und Menschen Brot zu geben. Und er geht weg. Aber Naomi kehrt zurück. Umkehr ist immer möglich. Und die Frage ist, bleiben wir irgendwo außerhalb seiner Gegenwart hängen, wie Elimelech, oder kehren wir zurück immer wieder zu ihm? Genau, dann das Zweite, Ruth als Vorbild für uns Christen. Wie stehen wir zu Israel? Hey, da geht's unten immer wieder ab, auch wenn die Nachrichten da nichts drüber sagen, aber es geht immer wieder ab da unten und da dürfen wir echt auch einstehen für Israel und das wird Israel verändern und das wird Israel zur Errettung bringen, das werden wir noch sehen. Genau, wir haben einen Löser und Boas bedeutet, in ihm ist die Kraft, in Gott ist die Kraft, in Jesus ist die Kraft. Und wir haben einen Erlöser. Und der uns nicht nur gibt, damit wir satt werden, sondern er gibt uns, damit wir Überfluss haben. Jesus sagt, ich will euch Leben geben und ich will euch Überfluss geben. Und das erlebt Ruth in Kapitel 2 schon. Und das dürfen wir auch erleben, wenn wir zu Jesus kommen. Genau, ich möchte hier einfach noch beten und dann werden wir noch einen Worship-Song singen. Vater, ich danke dir für diese Geschichte, für Naomi, die umgekehrt ist zu dir und Herr, ich bete, dass du uns einfach zeigst, hey, wo müssen wir vielleicht umkehren, wo sind wir irgendwo hängen geblieben, wo du uns eigentlich nicht haben willst, wo du was Besseres für uns vorhast. Ja, ich bete, dass du jetzt sprichst. Ich danke dir, dass du wie bei an der Geschichte vom verlorenen Sohn mit offenen Armen dastehst. Und wenn wir wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und du rennst uns entgegen und du gibst, überschüttest uns mit Liebe. Und du überschüttest uns mit Gutem. Gutes wird uns folgen, unser Leben lang. Ja, folgen heißt verfolgen. Gutes wird uns verfolgen und wir sehen das, wie dieses Gute Ruth verfolgt. Und ich danke dir, dass du uns mit Guten überschütten willst. Und auch wenn wir das am Anfang nicht sehen, du fängst an, echt Gutes zu geben. Und du schenkst diesem toten Baum wieder Früchte. Da, wo wir vielleicht denken, es ist aus, sagst du, hey, ich habe noch einen Plan für dich. Und er schaut gut aus. Du siehst vielleicht nur das Tote. Aber ich habe noch Leben. Ich habe noch Schönheit. Ja, und so beten wir jetzt auch für Israel. Ja, du siehst, was sie immer wieder durchgehen müssen. Du siehst auch, dass ihr Herz noch nicht bei dir ist. Und aber du kannst echt Umkehr schenken und du willst sie eigentlich mit Guten überschütten. Ich bete, dass du die Augen öffnest für das, was du Gutes für sie hast. Dass du ihr Erlöser bist, ihr Retter. Ich danke dir, dass du uns unser Erlöser bist. Ich danke dir, dass du echt unser Retter bist. Und ich danke dir, dass du echt so gut bist. Ich bete, dass jeder das diese Woche auch erfährt, wenn er einfach zu dir kommt, in der stillen Zeit oder im Gebet, dass du da bist und die Arme offen hast und redest. Ich danke dir, dass du nicht nur bei so Camps oder Freizeiten bist und redest, sondern auch daheim, wenn wir einfach zu dir kommen.